Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
The Australian Grand Prix Melbourne.
Gran Premio d'España, al circuito de Barcelona, Catalunya.
El Jerez del Cubra, Phil Bahrain.
Der große Preis von Österreich, Red Bull Ring.
Gran Premio d'Italia, Monza.
Le Grand Prix de Belgique, Bafrancorchamps.
Hungaroring, Budapesten.
GP do Brasil, Interlagos, em São Paulo.
Singapore Grand Prix, Singapore.
Ah, le Grand Prix du Canada, à Montréal.
Bouton est le Jerez del Cubra, Abu Dhabi.
The British Grand Prix, Silverstone.
Stracke an der Strecke.
Konnichiwa, hallo, liebe Formel 1 Fans. Der große Preis von Japan, das vierte Saisonrennen des Jahres, steht an. Ein ganz besonderer Grand Prix. Ich finde den immer sensationell von der Stimmung, von der Atmosphäre her. Und eine, die sich richtig, richtig gut auskennt und auch ein bisschen Japanisch spricht, ist meine liebe Kollegin Vanessa von der Speedweek. Hallo Vanessa, habe ich das richtig gesagt, Konnichiwa?
Ja, konnichiwa geht immer. Bei uns ist ja schon Abend, da sagt man konbawa.
Konbawa, okay. Was kannst du uns noch verraten? Was ist wichtig in Japan? Was muss man können? Was muss man wissen und verstehen?
Es ist alles wunderschön. Es ist eines der schönsten Länder, das wir besuchen dürfen als Formel 1 Tross. Es ist alles sehr gut organisiert. Das Essen ist lecker. Die Menschen sind unglaublich enthusiastisch und freundlich. Und wir haben einfach alle eine gute Zeit, auch wenn das Wetter heute nicht so schön war.
Das stimmt, es war in der Tat nicht so schön, ist schon ein bisschen sehr nett gesagt. Im zweiten Training waren dann tatsächlich auch nur 13 Fahrer, die eine gezeitete Runde quasi verzeichnet haben.
Ja, es waren, glaube ich, nur 13, die rausgefahren sind. Gezeitete Runden hatten wir noch weniger. Also da war wirklich wenig los, weil es halt die Strecke war. Nicht wirklich nass und nicht wirklich trocken, und das ist eigentlich das Schlechteste für ein Formel-1-Auto.
Im Rennen ist das ja eigentlich eine Mega-Situation, weil das sorgt immer für Spannung, weil das ganz unterschiedliche Strategien zur Folge hat, weil das auch ganz unterschiedliches Handling-Setup etc. Aber im Training ist es natürlich super blöd. Und auch super schade für die vielen Fans, die ja sogar am Trainingsfreitag immer schon vollzählig auf den Tribünen sitzen in Japan, ne?
Ja, die Tribünen waren schon gut gefüllt, die Leute waren sehr gut drauf, obwohl das Wetter so schwierig war. Auch für die Fans war es natürlich auch schade, dass sie nicht mehr gesehen haben. Das haben fast alle Fahrer auch hinterher gesagt, dass es ihnen leid tut, dass da nicht mehr ging. Aber das hat der guten Stimmung keinen Abbruch getan.
Und das ist das, was mir in Japan am Grand Prix immer so gefällt. Die sitzen ja wirklich abends bis in die Dunkelheit auf den Tribünen gegenüber der Start-Zielgeraden und warten und gucken. Zwischendurch sieht man mal irgendwie einen Fotoblitz aufflammen und beobachten die Mechaniker dabei, wie sie die Autos zusammenschrauben. Sensationell.
Ja, sie sind schon, und sie basteln so ihre kleinen Geschenke für die Fahrer. Sie haben ganz viele eigene Outfits, die sie machen, Hüte in DRS-Form und mit ganzen Autos auf dem Kopf. Und es ist einfach eine Freude, sie zu treffen. Man sieht, wie viel Leidenschaft da mit drin ist.
Ja, absolut. Ich habe heute auf den Tribünen, ich habe mich fast weggelacht, da saß einer mit einer original nachgebastelten, übergroßen Kreditkarte, wo eben das Racing Bulls Visa Cash App Logo drauf war und schwenkte diese Kreditkarte. Die haben ja wirklich Ideen, sind kreativ, unglaublich, sehr entzückend auch. Ein Papa wohl, der mit seinem Sohn auf den Tribünen saß und der Sohn schwenkte ein selbst gebasteltes Plakat. Sorry, Teacher, also entschuldigt, liebe Lehrer, dass ich heute die Schule schwänze, übersetzt jetzt, aber ich habe einen guten Grund und der heißt Ferrari.
Ja, wenn das kein guter Grund ist.
Wobei die Japaner an sich ja eher, so wie ich sie zumindest erlebt habe, enorm pflichtbewusst sind, unheimlich wertschätzend, oder?
Das stimmt. Sie halten sich auch an die Regeln. Das heißt, auch wenn viele Leute kommen, fühlt es sich nicht überfüllt an. Man hat immer das Gefühl, man kommt schon durch. Sie sind auch sehr rücksichtsvoll gegenüber ihren Mitmenschen und das macht das Zusammenleben sehr viel einfacher.
Ich habe das noch nie erlebt an der Rennstrecke in Suzuka oder aber auch zum Beispiel, wenn ich in Japan Zug gefahren bin oder so. dass sich irgendjemand vordrängelt. Oder dass die, wie bei uns, wie so eine Schafherde, alle nach vorne drängen. Sondern die bleiben hintereinander stehen in einer Seelenruhe. Wie machen die das?
Ja, die lernen das schon früh, dass man aufeinander achten muss, dass man Manieren haben muss, weil einen das weiterbringt. Und wenn man so eine Stadt hat wie Tokio, wo der, das ist ja der größte Ballungsraum der Welt, und da hat man so viele Leute, das muss dann funktionieren, man muss sich an die Regeln halten, damit das überhaupt funktioniert. Also zur Stoßzeit mal da durch Shinjuku, durch die Station oder durch die Tokyo Station, da muss man sich einfach auf die Seite halten, wo man hingehört, und die Richtung einschlagen, wo man durch muss. Das ist dann ganz klar geregelt, wer wo langläuft, und es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert, obwohl sich da so viele Massen von Leuten bewegen, und es ist wirklich interessant.
Es ist ja das erste Mal, dass der Japan Grand Prix im April ist, und zwar ist ja immer im Herbst, und jetzt ist das ja so quasi fast gleichzeitig mit dieser wunderschönen Kirschblüte. Wie, was hast du alles schon gesehen?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich die Kirschblüte ja schon zuvor gesehen habe auf meinen Reisen. Aber es ist natürlich noch schöner, wenn man dann bei der Arbeit auch noch schöne Kirschblüten hat. Es gibt gute Bilder, es gibt auch an der Strecke ein, zwei Bäumchen, die man sieht. Und sie ist relativ spät dran, sie ist später dran, als es angekündigt wurde. Es gibt ja immer eine Vorschau, wann die Kirschblüte etwa kommt. Und es sind unglaublich viele Touristen waren in der letzten Woche da, also in Tokio und in Kyoto und in den großen Städten. Aber es ist einfach eine Freude, wenn der Frühling kommt. Und das ist ja eine vergängliche Freude, und das macht es noch wertvoller, wenn man es mal erlebt.
Was ist für dich das Besondere? Du kennst dich ja wirklich gut aus mit Japan. Was macht das für dich aus, dieser Flair, dieses Land, die Mentalität der Menschen?
Mir gefällt, ich komme ja aus der Schweiz, wie man hören kann. Und mir gefällt, dass sie doch, wenn es ums Arbeiten geht oder ums Organisieren, sind sie sehr schweizerisch. Und dann aber, wenn sie nicht am Arbeiten sind, sind sie wahnsinnig offen, neugierig, fröhlich. Sie können auch feiern. Es hat etwas Herzerwärmendes. Die Leute sind unglaublich nett, und alles ist sehr gut organisiert. Und es ist auch so sauber. Das Land ist unglaublich sauber. Man sieht kaum Abfälle. Es ist schon ganz viel, was hier einfach Freude bereitet.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, auch selbst an der Rennstrecke. Also wir haben ja gesehen in den vergangenen Jahren, wo selbst ein Sebastian Vettel mit Fans über die Tribünen gezogen hat ist und aufgeräumt hat. In Japan bleibt, wenn die Tribünen verlassen, nichts liegen. In diesem riesengroßen Vergnügungspark, wo man ja mit meiner heißgeliebten Bienenbahn durchfahren kann, die immer vor sich hin zwitschert, siehst du nichts irgendwo, kein Dreck. Jeder räumt auf, und wenn einem was runterfällt, dann kommen gleich zwei, um das aufzuräumen und damit es alles immer sauber ist. Die achten auch aufeinander und auf ihr Land, ne?
Ja, das ist schon so. Man merkt, da ist eine andere Haltung dahinter. Aber die lernen das auch sehr früh. Da putzen auch die Schüler in der Pause die Schule. Und da man lernt sehr früh, dass man den Dreck, den man macht, auch wieder wegschafft. Das ist etwas, was wir uns auch bei Ihnen abschauen könnten.
Gute Einstellung, sehr gute Einstellung. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal in Japan war und dann tatsächlich auch dank eines japanischen Motorenherstellers, damals hatten wir eine Journalistenreise, die unter anderem auch nach Kyoto ging und in die Tempel dort. Und es war wunderschön, es war unglaublich. Es ist so ein Frieden irgendwie, so ein ganz ruhiges Gefühl. Aber es waren da auch ein paar japanische Schulklassen, die ganz offensichtlich aus der Provinz kamen, und die waren wiederum eher weniger ruhig. Die haben gekichert und geschrien, und dann kamen sie irgendwann mal an und fragten ganz ehrfurchtsvoll, ob sie meine langen blonden Haare mal anfassen dürften, weil sie sowas offenbar noch nie gesehen hatten. Und dann haben die ganz vorsichtig meine Haare angefasst und haben gekichert und sind dann wieder zurückgezogen und haben sich bedankt. Es war so nett, aber es hat mir halt auch gezeigt, wir sind schon noch mal ganz weit weg von zu Hause, wenn wir in Japan sind.
Ja, aber gleichzeitig fühlt es sich weniger fremd an, als man denken könnte, weil es eben wirklich, wenn man aus der Schweiz kommt, hat es ganz viele Parallelen. Aber gleichzeitig hast du diese ganz andere Kultur. Das Essen ist unfassbar gut. Ich liebe, was in Japan serviert wird. Das ist auch immer ganz frisch. Und viele glauben, dass Japan sehr teuer ist, aber das ist zurzeit sicher nicht der Fall, da der Yen ja auch von der Währung her nicht so stark ist. Und es ist einfach eine Freude. Man kann für wenig Geld richtig, richtig gutes Essen bekommen. Und die Leute sind unglaublich freundlich. Sie freuen sich über jeden Besucher. Ich habe es nicht einmal erlebt in all meinen Reisen hier, dass man mich schlecht behandelt hätte oder so. Es ist echt ein sehr höfliches, herzliches Volk. Ich kann es nur empfehlen für jeden, der das noch nicht gemacht hat. Es ist die lange Reise wert.
Absolut, absolut. By the way, ich liebe den japanischen grünen Tee. Es gibt wirklich, den kriegst du hier nicht, diesen feinen, diese obersten Spitzen. Der ist einfach sensationell, so sanft. Und ich habe so einen Tee bisher nur in Japan gekauft und nirgends in Deutschland entdeckt. Also ja, es gibt viel, wo man schwärmen kann. Kommen wir noch so ein ganz klein bisschen auf die Formel 1 zu sprechen. es gibt ja schon wieder Gerüchte. Was sagen wir beide zum Thema, wenn wir schon bei Bienenbahn sind und bei Bienen, dann kommen wir doch gleich drei Schritte weiter zu demjenigen, der Apfelbäume und Bienen schützt und behütet, Sebastian Vettel. Sebastian Vettel zu Mercedes, tatsächlich, glaubst du das, dass das wirklich hier, also Mercedes Formel 1, muss man ja dazu sagen, nicht jetzt irgendwie Langstrecke, was er ja sagt, dass er fahren wird, aber eher mit Porsche und nicht mit Mercedes?
Ja, ich glaube, es ist, er schließt es ja nie aus ganz, weil er immer sagt, man weiß nie, wohin einen das Leben führt und man weiß nicht, was kommt. Aber er sagt auch ganz klar, er ist nicht in Rente gegangen, um zurückzukommen. Und es habe sich nichts daran geändert, dass er das genießt, das Leben nach der Formel 1, die Freiheit, die das bietet. Ich glaube, dass es schon sehr verlockend wäre, wenn er jetzt das Cockpit bekommt. Jetzt ist es aber so, dass Mercedes natürlich auch ziemlich gute Optionen haben könnte unter Umständen. Und dass Vettel eine davon, eine der vielen guten Optionen ist, die da zur Verfügung stehen. Also das heißt, da ist die Konkurrenz auch nicht klein. Und ich würde es mir wünschen, ihn wiederzusehen. Ich finde, er fehlt in der Startaufstellung. Aber gleichzeitig verstehe ich natürlich den Wunsch, mehr für die Familie da zu sein. Und wenn man schaut, dass der Kalender immer länger wird, 24 Rennwochenenden, da ist man schon sehr viel weg von zu Hause. Ich weiß nicht, ob er sich das wirklich antun will.
Ja, vielleicht wird er sich mit jemand anderem das Cockpit teilen. Vielleicht ist auch das irgendwann mal eine Option, zu sagen, hey, 24 Rennen ist zu viel. Natürlich nicht für ein Team, das plant, um den Fahrertitel zu fahren, aber vielleicht für eines der anderen, der kleineren Teams, um zu sagen, hey, wir geben ja zwei Piloten die Chance statt einem bei so vielen Rennen. Wäre ja auch mal eine neue Idee.
Ja, ich glaube, ja, also das wird dann mit der WM schwierig, weil man dann halt Rennen verpasst. Aber
genau.
Lust hätte er schon. Es gibt Elemente, die vermisst er sehr an der Formel 1, aber dann gibt es auch Teile des Jobs, die er weniger vermisst, hat er auch gesagt. Und ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass er diese Freiheit, die er jetzt gewonnen hat, er war ja so ein Rennfahrerleben, ist ja sehr fremdbestimmt und er hat das sehr lange gemacht und hat sehr viele Erfolge gefeiert. Ich kann mir vorstellen, dass er sagt, ich will jetzt Neues erleben, auch wenn es noch so verlockend ist und ich mir persönlich das wünschen würde, dass er zurückkommt, weil es einfach auch ein sehr guter Mensch ist.
Ja, du hast bei euch auf der Speedweek eine Schlagzeile geschrieben, Toto Wolff, Doppelpunkt, man darf Vettel nie außer Acht lassen. Und du hast mit Toto Wolff gesprochen und der sagt er ja da, für uns ist es noch zu früh oder meiner Meinung nach ist es zu früh, sich auf einen Fahrer festzulegen, egal ob der jung oder sehr erfahren ist. Die nächsten Monate werden mehr Erkenntnisse bringen. Da ist er ein bisschen kryptisch, der liebe Toto, sagt auch, man darf Vettel nie außer Acht lassen. Seine Statistik ist phänomenal und ich hatte ja mit Toto Wolff gesprochen, in Australien, was er sich von Suzuka erwartet. Und da war er ja so gar nicht zuversichtlich. Hören wir noch mal rein, was er mir in Australien gesagt hat.
Japan. Liegt euch das? Liegt euch die Strecke? Ist ja auch eine Fahrerstrecke.
Ich glaube, den Fahrern liegt es, aber ich weiß nicht, ob es im Auto liegt. Das war auch letztes Jahr schon schwierig für uns. Alles, jeder Tag, jede Session ist jetzt Lernen. Man darf den Kopf nicht in den Boden stecken, sondern einfach immer weiter tun, nach vorwärts schauen.
Also das klingt jetzt nicht so optimistisch für das Suzuka-Wochenende. Liegt sicherlich auch an der Rennstrecke, Vanessa, oder? Ich meine, die einzige 8 im Kalender. Aber abgesehen davon ist es nicht nur eine Fahrerstrecke, sondern eine große Herausforderung. Schnelle, langsame, mittelschnelle Kurven, schnelle Geraden, ein bisschen ein Auf und Ab und dazu immer das Wetter. Und wenn es gerade so in dem Sektor 10, 11, wenn da eine Böe kommt, und die kann ja auch so Windböen, ihr hattet ja, es ist ja auch immer mal wieder Taifun oder Sturmwarnung in Japan über die letzten Jahre. Es gab jetzt auch eine Tsunami-Vorwarnung. Das so schlimm jetzt nicht, aber selbst wenn der Wind böig daherkommt, kann das auch nochmal das Ganze beeinträchtigen. Wie schätzt du die Mercedes ein dieses Wochenende?
Ja, also beim Wetter, wir hatten sehr viel Wind am Donnerstag. Heute am Freitag war es ein bisschen durchzogen. Es war nicht so windig, aber halt wirklich sehr, als das nass kam, wurde es unangenehm und die Temperaturen waren relativ niedrig. Das spielt aber Mercedes in die Hände. Es lief auch besser, als sie es erwartet haben, haben beide Fahrer gesagt. Ich glaube, wenn das Wetter so unbeständig bleibt, könnte das für Mercedes eigentlich nur positiv sein, weil bei kälteren Temperaturen scheint der W15 besser zu funktionieren.
Ah, also doch vielleicht noch ein kleiner Silberstreif am Horizont in Japan für Mercedes. Ansonsten scheint doch auch, wenn wir jetzt zumindest das erste Training anschauen, Verstappen, Perez, Sainz, Russell, Hamilton, Leclerc, Alonso, Piastri, Tsunoda und Norris, die Top 10, scheint Red Bull mit Verstappen wieder Maß aller Dinge zu sein.
Ja, Red Bull ist schnell und die Strecke passt zum Auto und passt auch zum Verstappen. Der war ja auch erfolgreich in der Vergangenheit hier. Aber wie gesagt, wenn es jetzt richtig kalt wird am Rennsonntag oder kühl, dann gibt es durchaus Verschiebungen, weil es halt wirklich die Reifen und die ganze Arbeit mit dem Abbau, der Reifenabbau wird ein Thema sein. Und je nach Temperaturfenster kann das dem einen oder dem anderen in die Hände spielen.
Absolut. Reifenabbau ist definitiv ein Thema. Bisschen weniger Thema sind die Bremsen auf der Strecke in Suzuka, verglichen jetzt zum Beispiel zu Australien oder anderen. Aber eben die Reifen sind definitiv ein Thema. Auf wen setzt du dann da noch, außer Red Bull? Wie schauen die Chancen für Ferrari aus? Oder hat ein Lando Norris zum Beispiel mit dem McLaren eher eine Chance?
Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Die sind alle sehr, die Verfolger sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich würde jetzt sagen, Ferrari hat das beim letzten Rennen gepunktet, hat aber auch gewarnt, dass es nicht einfach wird hier. Wir lassen uns überraschen. Ich glaube, wir werden ein gutes Rennen erleben. Ich hoffe sehr, dass es spannend sein wird. Und wer dann gewinnt, das soll der Schnellste sein. Der Schnellste möge gewinnen. Gönnen würde ich jedem.
Ja, absolut. Und Lando Norris meint so im Hinblick auf den Suzuka Grand Prix Folgendes.
It's my favorite, so excited, especially if we can keep a similar performance. I look forward to it.
Und natürlich müssen wir auch noch mal einen ansprechen, der in Melbourne sicher vor allem enttäuscht war, dass der Teamkollege ganz oben auf dem Treppchen stand und nicht er selbst, Charles Leclerc, der dann auch gleich irgendwie sagt, ja, also man kann das doch nicht immer alles am letzten Rennen ausmachen. In den Rennen davor war ich besser und wenn einmal was nicht so gut läuft, muss man jetzt dann nicht gleich sagen, bei mir läuft's nicht mehr. Charles Leclerc im Hinblick auf Suzuka sagt Folgendes.
I love Japan as a non-city track. It's definitely one of the most exciting ones. So we'll be looking into trying to do 1-2 with the fastest lap and everybody will be happy.
Wie siehst du das Ganze für Ferrari dieses Wochenende?
Ja, Ferrari ist immer ein Thema und jetzt sind die in diesem Jahr auch nicht schlecht unterwegs. Es ist schwer einschätzbar am Freitag, weil wir ja nur eine Session hatten und nicht genau wissen, Wer fährt was? Ist es schwer rauszulesen, welches Motorenmapping, wie viel Sprit an Bord ist? Aber Ferrari war doch sehr schnell im ersten Training. Und das hat auch Red Bull bemerkt, dass das nicht einfach nur der Motor ist, der aufgedreht wurde. Also die sind gut unterwegs. Was mich sehr rührt, ist, dass Leclerc mit seinem Helm an Jules Bianchi erinnert, der hier vor 10 Jahren diesen schrecklichen Unfall hatte und dann an den Verletzungen erlag. Und er hat ganz rührend darüber gesprochen, welche Bedeutung Bianchi für seine Karriere und sein Leben hatte. Und man merkt, wie ihm das am Herzen liegt. Und er hat dann auch gesagt, es sei ihm wichtig, dass er hier gut abschneidet. Auch weil er mit diesem speziellen Helm unterwegs ist, der an seinen Freund und Mentor erinnert.
Ja, das ist, das hat Charles Leclerc schon öfter solche Sachen gemacht, solche Aktionen, die er offenbar, also die macht er nicht aus Medienwirksamkeit, sondern das kommt aus ihm raus, das merkt man ihm auch an. Also definitiv du siehst, ich bin so ein bisschen leicht sprachlos, nicht sprachlos, aber doch bewegt. Bewegt ist das richtige Wort für diesen Helm, bewegender Helm. Ne?
Ja, man sagt schon, dass es ihm am Herzen liegt, dass es ein Herzens... Das ist nicht für die Medien oder irgendwas, das ist wirklich... Man merkt schon, wie wichtig ihm das ist. Und da wir ja schon dabei waren, als das war und als diese, wir haben ja beide Jules gekannt und es freut mich immer, dass solche Leute auch unvergessen bleiben, weil er wirklich ein goldiger Mensch war. Das gefällt mir sehr. Solche Gesten, diese Menschlichkeit, die trotz des sehr harten Wettbewerbs und der ganzen Spitzenleistung doch Platz findet in der Formel 1, das macht mich immer wieder glücklich.
Ja, es gibt ja auch Freundschaften unter den Fahrern. Es gibt besondere Beziehungen unter den Fahrern, die sich auch mal privat treffen oder auch privat in irgendwelchen Streams gegeneinander fahren. Da hat sich einiges getan. Kommen wir nochmal auf den Teamkollegen von Charles Leclerc, Carlos Sainz, der ja auf Jobsuche ist im Moment. Der schickt im Prinzip Bewerbungsschreiben an alle 10 Teams oder 9 Teams, bei einem ist er heraus, an 9 Teams auf 4 Rädern, oder?
Ja, das ist schon so. Der verliert ja sein Cockpit an Lewis Hamilton, der nach dieser Saison zu Ferrari wechselt. Und der hat einen richtig starken Saisonstart hingelegt. In Saudi-Arabien musste er leider aussetzen, weil er einen entzündeten Blinddarm hatte. Hat dann aber mit dem Sieg sich zurückgemeldet in Melbourne. Und man merkt wirklich, wie befreit er fährt. Er hat auch einen Zwischenstand gegeben und hat gesagt, noch kann ich nichts sagen, wir reden mit allen. Und er sondiert die Möglichkeiten, aber hat sich da auch gewünscht, dass da jetzt langsam Bewegung reinkommt, weil er will das lieber früher als später geklärt haben, das Thema. Jetzt ist aber so viel Bewegung im Fahrermarkt, dass alle noch ein bisschen abwarten. Also ich würde jetzt nicht heute oder morgen mit einer Entscheidung oder einer News in dieser Hinsicht rechnen. Aber der Sainz stellt immer wieder unter Beweis, wie viel er wert ist. Und das bemerken natürlich auch die Teamchefs.
Auch ein Mika Häkkinen, mit dem ich ja immer mal wieder in Kontakt bin. Ich habe ja immer mal wieder auch mit Mika zusammengearbeitet. Der sagt, dass es unglaublich sei, dass Carlos, der Sieger des Australien Grand Prix, immer noch keinen Vertrag für nächstes Jahr hat. Und für Mika ist der Carlos einer der schnellsten und auch einer der most consistent, also einer der gleichmäßigsten Performer und zuverlässigsten Performer im ganzen Feld. Und der sei laut Mika nun verfügbar für Mercedes, Aston Martin und Red Bull und sei daher auch sicherlich jetzt dieses Wochenende sehr motiviert. Mika geht in seiner Kolumne, die er für Unibet macht, noch so ein paar Schritte weiter und sagt, dass er sich auch Gedanken macht, ob Ferrari es schaffen wird, nächstes Jahr Lewis Hamilton und Charles Leclerc wirklich gleich auf behandeln zu können. Aber das, lieber Vanessa, das lassen wir mal für einen nächsten Podcast. Ich denke, wir beide sagen Sayonara. Und was heißt Viel Glück auf Japanisch, weißt du das?
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir wünschen natürlich allen viel Glück. Und vielen Dank fürs Gespräch, dass ich wieder mal dabei sein durfte. Und ich hoffe, dass wir alle ein sehr schönes Rennen sehen werden. Und das können wir dann gerne noch besprechen.
Da freue ich mich drauf. Und mein kleines bisschen Japanisch reicht. Domo arigato.
Domo arigato. Vielen lieben Dank auch dir, liebe Inga.
Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.